Zunächst aus dem Heiligen Koran ein Gotteswort. Es sind die Verse 22 und 23 der Sure 16, Nahl.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم منكرة وهم مستكبرون لا جرم أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون إنه لا يحب المستكبرين صدق الله العلي العظيم.
Suche Zuflucht bei Gott vor Satan, dem Verstoßenen. Im Namen Gottes, dessen Großherzigkeit allerfassend und voller Segen seine Huld. Euer Gott ist der eine, einzige Gott. Doch die nicht ans Jenseits glauben und die Wahrheit leugnen und voller Hoffart sind, sträuben sich, sich dem einen Gott zuzuwenden. Zweifellos aber weiß Gott, was sie verbergen und offenkundig machen. Wahrlich, die Hoffärtigen und sich gegen die Wahrheit sperrenden mag Gott nicht.
Im Namen Gottes des Gütigen und Barmherzigen, guten Abend, verehrte Damen und Herren, hier ist Iran, die Stimme der Islamischen Republik Iran. Wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserem deutschsprachigen Programm. Unsere Programme werden jeden Abend von 17.20 Uhr bis 18.20 Uhr Weltzeit als Livestream über unsere Webseite pastoday.ir/de ausgestrahlt. Sie können unsere Programme auch auf unserer Webseite anhören oder als Podcast abonnieren. Auf unserer Webseite pastoday.ir/de finden Sie ebenfalls aktuelle Nachrichten, Interviews, diverse Programme und viele weitere Beiträge. Verehrte Damen und Herren, nun gebe ich Ihnen einen kurzen Überblick über unser heutiges Programm. Am Montag, dem 16. Juni 2025, gleich dem 26. Rodat 1404, nach iranischem Sonnenkalender. Als erstes hören Sie unsere Sendereihe In Richtung Licht. Anschließend geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute. Zum Abschluss hören Sie unsere Sendung Islam und Menschenrechte. Wir wünschen Ihnen einen guten Empfang. Geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer, nun geht es weiter mit unserer Sendereihe In Richtung Licht. Bleiben Sie dran.
In Richtung Licht. Nach Abschluss der Sure 76, Sure Insan, wenden wir uns nun der nächsten Sure zu. Sie heißt Mursalat. Diese Sure umfasst 50 Verse und wurde in Mekka geoffenbart. Zu Beginn schwört Gott auf die Engel, die zur Ausführung verschiedener Befehle ausgesandt werden. Kennzeichnend für diese Sure ist auch die zehnmalige Wiederholung des folgenden Verses. Wehe an jenem Tag den Leugnern. Diese Warnung ist an die Jenseitsleugner adressiert. Die Sure 77 wird wieder mit den Worten »Im Namen Gottes des Allbarmherzigen, des Gütigen« eröffnet. Danach heißt es in den Versen 1 bis 7
Bismillahirrahmanirrahim Wal mursalati urfa Fal asifati asfa Wan nashirati nashra Fal farikati farqa فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع.
Bei den Engeln, die wie eine Mähne aufeinander folgen, und bei denen, die im Sturm daher stürmen, bei denen, die offen die Blätter der Offenbarung ausbreiten, und bei denen, die deutlich zwischen Wahrheit und Lüge unterscheiden, und bei denen, die eine Offenbarung überbringen, zur Pflichterfüllung oder als Warnung, was euch angedroht wird, wird gewiss eintreffen. Zu den Angelegenheiten, die von einigen angezweifelt werden, gehört die Auferstehung von den Toten. Dabei führt der Koran in zahlreichen seiner Versen Beispiele aus der diesseitigen Welt über Leben und Sterben als Beweis dafür an, dass Gott das Wissen und die Macht besitzt, den jüngsten Tag geschehen zu lassen. Die Beauftragten Gottes in der Daseinsordnung sind die Engel. Gott setzt die Engel bei der Regelung der Angelegenheiten der Welt ein, das heißt sowohl für die Regelung der Schöpfungsordnung als auch für die Regelung der Gesetzesordnung und für die Offenbarung der Rechtleitung. In den obigen Versen schwört Gott auf die Engel, welche beauftragt sind, seine Offenbarungen dem Propheten mitzuteilen und diese Auserkorenen davor zu bewahren, dass sie einen Irrtum begehen oder etwas davon vergessen. Gott betont außerdem, dass ganz bestimmt die Verheißung Gottes über den jüngsten Tag in Erfüllung gehen und dieser Tag eintreten wird, sobald er es will. Diese Engel werden hintereinander zu den Propheten geschickt und in Windeseile kommen sie ihrem Auftrag nach. Einige von ihnen breiten die Verse des Himmelsbuches für die Propheten aus und verbreiten sie. Sie trennen auf diese Weise die Wahrheit von der Lüge und sie geben dem Propheten das Gedenken an Gott, nämlich die Verse Gottes, ein. Und daraufhin vermitteln die Propheten gemäß ihrer Berufung die göttliche Offenbarung an die Menschen weiter, um ihnen den letzten Beweis Gottes zu liefern, so dass keine Ausreden mehr möglich sind und niemand mehr sich vor Gott damit entschuldigen kann, keine Rechtleitung von Gott erhalten zu haben. Außerdem sollen diejenigen, die die Rechtleitung erhalten haben, gewarnt werden, sich vor Ungehorsam gegenüber Gott zu hüten, damit sie vor der jenseitigen Strafe sicher sind. Wir können uns folgende Dinge vergegenwärtigen. Erstens, mittels seiner Engel regelt Gott die Angelegenheiten der Welt. Als seine Beauftragten in der Daseinsordnung sind sie kontinuierlich aktiv und setzen sich für die Durchführung der Anweisungen Gottes ein. Zweitens, Gott hat ebenso Engel damit beauftragt, dem Propheten die göttliche Offenbarung einzugeben, damit diese die Botschaft Gottes verkünden und den Menschen den letzten Beweis von Gott liefern, so dass sie nicht mehr sagen können, sie hätten von nichts gewusst. Drittens. Allen Menschen und sogar den Tiefgläubigen unter ihnen droht die Gefahr, das Jenseits außer Acht zu lassen. Daher hat Gott immer wieder an den jüngsten Tag erinnert und die Menschen diesbezüglich gemahnt. Es folgen die Verse 8 bis 14 der Sure Mursalat, Sure 77.
فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل.
Wenn dann die Sterne ausgelöscht werden und wenn der Himmel gespalten wird und wenn die Berge zersprengt werden und wenn für die Gesandten ihre Zeit gesetzt wird, damit sie Zeugen für ihre Völker sind, auf welchen Tag ist die Frist für dieses Ereignis festgelegt worden? Auf den Tag der Trennung. Und was lässt dich wissen, was der Tag der Trennung ist? In diesen Versen werden Anzeichen für den jüngsten Tag genannt. Bevor dieser Tag eintritt, werden die Sterne am Himmel erlöschen. Es wird so sein, als ob der Himmel sich spaltet, und auf der Erde werden die Gebirge zersplittern. Der Untergang dieser Welt ist also mit einer Reihe von gewaltigen und schrecklichen Ereignissen verbunden. Die gesamte jetzige Weltordnung bricht zusammen. An ihre Stelle tritt die jenseitige Welt mit einer neuen Ordnung, und es beginnt der Tag der Auferstehung von den Toten. Nach Beschreibung der Vorzeichen für den jüngsten Tag verweist der Koran auf die Szene der Auferstehung und das jüngste Gericht. Als erstes erscheinen die Propheten und legen Zeugnis für ihr Glaubensvolk ab. Das Zeugnis der Propheten wurde auf diesen Tag hinausgeschoben. Aber am Tag des jüngsten Gerichtes ist dann der Tag der Trennung von Wahrheit und Lüge und der Trennung der Reihen der Rechtschaffenen von den Reihen der Übeltäter. Die Propheten legen gegenüber ihrem Glaubensvolk Zeugnis darüber ab, wie diese mit der Religion Gottes und der göttlichen Lehre umgegangen sind. An dieser Stelle sollten wir erwähnen, dass in der diesseitigen Ordnung die guten und schlechten Menschen miteinander vermischt sind. Entweder leben sie in derselben Familie oder in derselben Gesellschaft und in demselben Lebensraum. Dies wird jedoch am Tag des jüngsten Gerichtes nicht so sein. Das jetzige Familien- und Gesellschaftsschema wird zu Ende gegangen sein und zwischen den Befolgern der Wahrheit und den Anhängern der Unwahrheit wird getrennt werden. Diese Trennung wird geschehen, auch wenn die Anhänger der Wahrheit und der Unwahrheit vorher Mitglieder ein und derselben Familie oder ein und derselben Ethnie oder Nation gewesen sind. Was wir uns vor Augen halten sollten. Erstens. Die jenseitige Ordnung ist von der diesseitigen verschieden. Mit der Verwandlung von Himmel und Erde und dem Einsturz der jetzigen Weltordnung wird die Auferstehung und der jüngste Tag beginnen. Zweitens. Den Experimentalwissenschaften bleibt es verwehrt, die Auferstehung von den Toten und den Jüngsten zu erforschen. Die göttliche Offenbarung stellt die einzige Möglichkeit dar, über diese Ereignisse zu erfahren. Drittens. Die Propheten sind im Diesseits Zeuge über die Taten der Menschen und sie werden vor dem jüngsten Gericht Gottes Zeugnis darüber ablegen, was sie im Diesseits beobachtet haben.
Liebe Hörerfreunde, ich lade Sie nun ein zu einem Musikstück von Mohsen Yeghane mit dem Titel Divar, das heißt Die Wand.
تفاوت زندگی کردیم، این زندگی کردن خودش جنگه. ما کوه بودیم رو به روی هم، خاطرمون از هم یه مسنگه. از اون همه احساس بین ما حسی به جز عادت نمی فاصله میگیرم، دیوار هی نزدیکتر میشه، میخندم و دردامو
Geehrte Hörerfreunde, nun geht es weiter mit einer neuen Folge aus der Reihe Ferdowsi von gestern bis heute.
Ferdowsi von gestern bis heute.
Werte Hörerfreunde, auch heute begrüßen wir Sie wieder herzlich zu unserer Sendereihe über den bekannten iranischen Dichter Ferdowsi und sein Lebenswerk, das Buch der Könige oder auf Farsi Shahnameh. Das Shahnameh ist ein Schatz des tausendjährigen Erbes Irans und des iranischen Volkes und ein Nachschlagewerk über das Gedankengut, die Kultur und die Geschichte der Iraner. Dieses Buch ist eine Sammlung der ältesten Erinnerungen des Volkes Irans und es berichtet über das Leben der verschiedenen gesellschaftlichen Schichten, die Sitten und Traditionen, die Philosophie und die epischen Gefühle der Iraner bis zu den Sassaniden. Das Hauptthema dieser epischen Sammlung ist die Vergangenheit Irans und der Auf- und Abstieg in der Geschichte des iranischen Volkes, in der sowohl die mythische wie die heroische als auch die historische Epochen sowie einzelne Figuren dargestellt werden. Die mythische Epoche beginnt mit dem ersten König Kiumars und geht bis zu Fereidun. Die Ereignisse vom Aufstand des Schmiedes Kaveh bis zum Tod von Rostam bilden den Abschnitt der Pahlevane und der historische Teil geht von der Teiloberung Irans durch Alexander den Großen bis zur Sassaniden-Dynastie. Ferdowsi hat die Geschichte Irans auf der Basis von Mythen, historischen Ereignissen und den im Volk weitererzählten Geschichten und Fabeln, die ihm zur Verfügung standen, in Prosa gebracht. Das Shahnameh gliedert sich in 4 Hauptkapitel und einen Nebenteil. Das erste Kapitel behandelt die Könige des mythischen Zeitalters. Das zweite Kapitel die Könige des heroischen Zeitalters. Der dritte Teil, die Pahlevane, und der vierte Teil, die Könige des historischen Zeitalters. Der Nebenteil bilden dann eigenständige Geschichten. Diese eigenständigen Geschichten wurden nach Gutdünken Ferdowsis ausgewählt und kommen auch in allen Abschnitten des Shahnameh vor, außer im Abschnitt über das mythische Zeitalter. Trotz der Größe dieses Meisterwerkes, das so verschiedene Abschnitte beinhaltet, hat Ferdowsi die historische Ordnung bestmöglich eingehalten. Das Shahnameh beinhaltet somit die ausführliche Geschichte des iranischen Volkes, sowohl die Ereignisse aus mythischer Zeit als auch aus der Zeit der Pahlevane und dem historischen Zeitalter. Wenn man sich in die Geschichten des Shahnameh vertieft, zeigt sich, dass Sieg und Niederlage oder Unglück und Glück im Leben der Gestalten dieses Volkepos nicht von ersichtlichen oder verborgenen Ursachen und Faktoren getrennt sind. Ihr Schicksal ergibt sich meistens aus deren Gerechtigkeit oder Ungerechtigkeit, ihren erworbenen oder wesensbedingten Bösheit oder guten Eigenschaften. Ihrem Glück oder Unglück und in Ferdowsis Werk herrscht eine konkrete moralische Ordnung vor. In den Fällen, in denen es die Quellen des Shahnameh dem großen Dichter von Tus nicht erlaubten oder möglich machten, die moralische Ordnung zu wahren, hat er dennoch in seiner eindrucksvollen Sprache den Hörer von geistiger Leere und Sinnlosigkeit abgelenkt und sie zum Nachdenken über die Philosophie und den Sinn des Lebens gebracht. Die Philosophie Ferdowsis besteht in ihrem Kern aus dem Kampf zwischen Gut und Böse. Diese Sichtweise führen Ferdowsi-Kenner auf seine tiefsinnig-mystische Lebensanschauung zurück, denn nach Ansicht Ferdowsis ist die Welt und die Schöpfung nicht ohne Beziehung zu Mystik in ihrem weitesten Sinne.
Das Shahnameh ist nach Ansicht vieler Wissenschaftler das Geheimnis des Fortbestandes der Farsi-Sprache. Es ist nicht alleine das Erbe eines alten Volkes und des Landes Iran, sondern ein Dokument über Bedeutung und Größe der Farsi-Sprache sowie Zeugnis der Blüte von Zivilisation und Kultur der Iraner. Man kann es auch als Hort des Wortschatzes, der Redekunst und Sprachreinheit der persischen Sprache betrachten. Der große iranische Gelehrte Ferdowsi hat das Shahnameh in einer Zeit verfasst, in der sich Iran unter der Herrschaft der Kalifen befand. Die offiziellen Sitten und Gebräuche der oberen gesellschaftlichen Kreise waren arabisch. Auch die offizielle Sprache war arabisch und die wissenschaftlichen Abhandlungen wurden vorwiegend in dieser Sprache verfasst. Ferdowsi hat mit der Dichtung eines so umfassenden Werkes die Eignung des Farsi für die Darlegung verschiedenster Themen gezeigt und die Pfeiler der persischen Sprache gefestigt. Mit seinem großen Werk hat er die Sprache des Shahnameh über 1000 Jahre lang zum vorbildlichen Maßstab und zur Stütze der Farsi-Sprache gemacht. Die Tatsache, dass die Farsi-Sprache heute nach einer Entwicklung von 1000 Jahren immer noch die Fortsetzung der Sprache Ferdowsis ist und die Iraner, selbst die, die keine Ausbildung erfahren haben, die Sprache des Shahnameh verstehen, zeigt die Großartigkeit von Ferdowsis Schaffen. Die meisten europäischen Völker können die literarischen Werke in ihrer Sprache von vor etwa 200 Jahren nicht mehr einfach verstehen, und wenn sie diese lesen wollen, sind sie mit Schwierigkeiten konfrontiert. Aber die Sprache Ferdowsis und dessen Shahnameh empfinden die Iraner auch heute nach 1000 Jahren noch als ihre Sprache. Diese Sprache ist Träger einer reichen Kultur und zivilisatorischen Blüte der Menschheit. Nach 1000 Jahren also können alle Iraner auch heute das Shahnameh verstehen. Dies hat zwei Gründe. Der eine ist, dass Ferdowsi sein Werk in der einfachen Sprache seiner Zeit, einer Sprache, in der sich die Menschen damals unterhielten, gedichtet hat. Nach Überzeugung von Ustad Foruzan Far benötigen die wenigsten zum Lesen des Shahnameh ein Wörterbuch, weniger als beim Lesen des Gershosb-Nameh. Außerdem haben die Iraner seit 1000 Jahren das Shahnameh fortgesetzt gelesen. So blieben die Begriffe und Geschichten daraus in aller Munde und im Gedächtnis der Menschen. Und das bewahrte dieses Werk vor dem Untergang. Manche anderen lyrischen Werke der letzten 100 Jahre können unterdessen nicht ohne Nachdenken und Wörterbücher verstanden werden. Die Art und Weise der Dichtung des Shahnameh ist einfach, klar und fließend. Und die Sätze sind zumeist kurz und Ferdowsi hat auf sprachliche Schnörkel und hochtrabende Reden verzichtet. Das Shahnameh ist also ein Epos, welches für das Volk und in der Sprache des Volkes geschaffen wurde, damit dieses wertvolle Gut von allen gelesen und verstanden wird und es im Gedächtnis der Menschen und im Umlauf bleibt. In alten Büchern heißt es, dass sogar die Kinder auf dem Lande Verse aus dem Shahnameh gesungen haben und bei Ausgrabungen antiker Stätten hat man die Verse aus diesem Buch als Schriftzüge auf Kacheln gefunden. Liebe Hörerfreunde, bis zu weiteren Ausführungen zu diesem Thema wünschen wir Ihnen, dass Ihre Zeit sich nach Ihrem Gefallen gestalten möge oder hoffe es. Thank you.
Liebe Hörerfreunde, nun geht's weiter mit unserem zweiten Musikstück von Hesamuddin Seraj mit dem Titel Karane-i-Ishq, auf Deutsch Am Rande der Liebe. Verehrte Damen und Herren, nun hören Sie einen Beitrag unter dem Titel Islam und Menschenrechte. Weiterhin guten Empfang.
Islam und Menschenrechte.
Liebe Hörerfreunde, dies ist der letzte Teil unserer Reihe über die Menschenrechte im Islam. Heutzutage ist sehr viel von den Menschenrechten die Rede. Die allgemeine Prägung von Menschenrechtsprotokollen und Abkommen wurde schon von vielen Kritikern beanstandet. Denn diese Abmachungen wurden aufgrund einer einseitigen Betrachtung des Menschen getroffen und reichen nicht aus. Außerdem bleiben viele Verträge über die Menschenrechte nicht mehr als schöne Sprüche und wurden nicht umgesetzt. Juristische Persönlichkeiten und Planer fordern, dass die Menschenrechte so umschrieben werden, dass alle verschiedenen Seiten des Menschen berücksichtigt und neben diesen Rechten auch die Pflichten festgelegt werden. Es leuchtet ein, dass wenn der Mensch sich keiner Instanz gegenüber für verantwortlich hält, auch nicht den wahren Sinn seiner Rechte nachvollziehen kann. Während dieser Serie, die eine kleine Zusammenfassung über die Menschenrechte aus islamischer Sicht war, wurde versucht nahezubringen, dass die islamischen Rechte auf der Würde des Menschen aufbauen. Rechte und Pflichten des Einzelnen und der Gemeinschaft richten sich hierbei nach den aus Gottes Sicht richtigen Grundlagen. Falsche Wertmaßstäbe, die sich nach Rassen und ethnischer Herkunft richten, werden abgelehnt und die Menschen, egal welcher Hautfarbe, als ein Ganzes gesehen. von denen jeder das einzige wahre Privileg besitzen kann, stärker im Glauben und gottesfürchtiger zu sein. Der Islam lenkt die Beantwortung der Bedürfnisse des Menschen in ausgeglichene logische Bahnen. Imam Ali ibn Hussein, auch unter dem Namen Imam Sajjad bekannt, hinterließ uns unter anderem ein Werk über die Rechte. Imam Sajjad a.s. ist der Großenkel des Propheten Gottes sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Angesichts der herrschenden Unterdrückung zu seiner Zeit hat er das islamische Wissen in seinen Gebeten weitervermittelt. Seine Gebetssammlung ist als Sahife Sajjadiyye bekannt. Seine Rechtslehren hat Imam Sajjad im Risala Huquq niedergeschrieben, nämlich der Rechtsabhandlung, die wir in unserem Beitrag immer wieder herangezogen haben. In dieser Abhandlung werden 50 Rechte beschrieben und wir haben sie, liebe Hörer, in 50 Beiträgen mit diesen näher bekannt gemacht. Imam Sajjad weist in dieser Abhandlung auf wichtige elementare Feinheiten hin, die für die Beziehungen zwischen den Menschen wichtig sind und sagt, dass deren Beachtung die Mindestvoraussetzung für ein intaktes Leben ist.
In Wahrheit trägt die Rechtsabhandlung dieses Imams alaihi salam angesichts der wichtigen Rolle, die moralische Maßstäbe und Regeln in der Gesellschaft spielend, entscheidend zur Prägung der Moral der Menschen bei. Imam Sajjad hat in der Einleitung zu seiner Rechtsabhandlung daher geschrieben: Gott erbarme sich deiner. Wisse, dass Gott der Mächtige ist, der in jeder Lage und zu jeder Zeit über dich herrscht, für dich Pflichten festgelegt hat, die alle deine Organe und Gliedmaßen betreffen und jede Art des Handelns und Redens gegenüber Gott und dir selber, anderen und allgemein allen Gruppen der Gesellschaft gegenüber mit einbezieht. Aus diesem Grund mahnt Imam Sajjad die Menschen, dass Gott, der Schöpfer des Menschen und der gesamten Daseinswelt, ein Recht ihm gegenüber hat. Das wichtigste Recht Gottes gegenüber dem Mensch ist, dass der Mensch ihn anbetet und ihm dient und sich ausschließlich aufgrund von Erkenntnis und Liebe ihm zuwendet. Die Segensgaben, die Gott dem Menschen geschenkt hat, wie die einzelnen Bestandteile und Organe des Körpers, von den Gliedmaßen bis zu den Augen und Ohren, besitzen ebenso Rechte, die der Mensch gemäß dem Islam beachten muss. Zum Beispiel besteht das Recht der menschlichen Hand darin, dass wir sie nicht für Abwegiges tun oder für eine Sünde und ein Vergehen einsetzen und sie nicht besüdeln oder für Diebstahl missbrauchen. Imam Sajjad alaihi salam hat auch für die sozialen Beziehungen des Menschen Rechte genannt und viele von diesen beachten wir Menschen überhaupt nicht. Zum Beispiel sind sehr viele Menschen heute egozentrisch, das heißt, nur wenige beachten die Rechte ihrer Freunde, Nachbarn und so weiter. Imam Sajjad jedoch sagt, dass der Mensch die Pflicht hat, seine Nachbarn und Freunde gut zu behandeln und ihnen zu helfen, wenn sie Probleme haben. Ein Hörer schrieb im Zusammenhang mit unserem Programm: Ich freue mich und empfinde Zuversicht, dass die religiösen Vorbilder auch nicht die geringste unserer Handlungen vergessen und alle Punkte bezüglich der Beziehungen zwischen den Menschen berücksichtigt haben. Er schrieb weiter, Imam Sajjad alaihi salam hat durch die Erklärung dieser Rechte die Voraussetzungen für ein sinnvolles und auf ein hohes Ziel ausgerichtetes Leben geschaffen und lehrt uns Freundschaft und Liebe. Imam Sajjad hat auch die Wiederbelebung von Rechten und der richtigen Heranformung des Menschen in der Praxis vorgelegt. Der Islam lehnt die Versklavung des Menschen ab, jedoch gab es zu jener Zeit noch Reste von Sklaventum. Zur Befreiung der Sklaven von ihrem sehr leidvollen Leben hat Imam Sajjad sie ihren Besitzern abgekauft und sie eine Zeit lang bei sich behalten, um sie zu lehren. Danach ließ er sie ganz frei. Einige der Sklaven, die er freiließ, haben, wie die Geschichte bezeugt, hohe menschliche Stufen erreicht und wurden sogar zu wichtigen Gelehrten. Sie haben nach ihrer Freilassung ihren Kontakt zu dem Imam beibehalten, um sich weiteres Wissen bei ihm anzueignen. Imam Sajjad hat mit diesen Maßnahmen menschenfreundliche Ziele vor Augen gehabt und wollte die Menschen charakterlich veredeln. Abschließend hoffen wir, dass wir die Lehren der geläuterten auserwählten Führer in unserem Leben anwenden und die guten Früchte dieser Lehre ernten können.
Werte Damen und Herren, das Tagesprogramm von Pars Today ist für heute vorbei. Wir hoffen, dass unsere Informationen Ihr Interesse gefunden haben. Bis zum nächsten Mal verabschieden wir uns hiermit mit den besten Wünschen.
Daga nan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.